Genau, also es gibt ja schon so, würde ich sagen, seit den 90er Jahren hat sich so eine Care-Arbeitsdebatte entwickelt, also vorrangig in den USA und Skandinavien. Es ging darum, okay, wie wird eigentlich Sorgearbeit organisiert in der Gesellschaft? Und ja, so seit ein paar Jahren ist diese Diskussion auch in Deutschland recht lebendig, also so in der Uni, aber auch die Kämpfe im Care-Arbeitssektor haben zugenommen. Also vielleicht ganz kurz, Care-Arbeit, das meint so alles, was irgendwie mit der Sorge um den Menschen zu tun hat, also Betreuung und Erziehung von Kindern, Pflege, also Krankenpflege, Altenpflege, dann aber auch soziale Arbeit gehört dazu. Und wenn man einen weiten Care-Begriff hat, kann man auch Teile von der Bildung dazu zählen. Aber vor allem geht es halt um Betreuung von care-bedürftigen, sorgebedürftigen Menschen. Und jetzt Anfang diesen Jahres habe ich kurz für die Gewerkschaft Verdi mitgearbeitet. Die hat so eine relativ große Organizing-Kampagne gestartet. Organizing heißt, Beschäftigte in bestimmten Betrieben durch den direkten Kontakt stärker in Arbeitskämpfe mit einzubeziehen, sie zu organisieren in Bereichen, die noch nicht so stark gewerkschaftlich organisiert sind. Und da gab es eben eine große Organizing-Kampagne Anfang des Jahres im Saarland, um einen Tarifvertrag für mehr Personal im Krankenhaus zu erkämpfen. Genau, ich habe damit gearbeitet als Organizerin und dadurch halt auch relativ viel mitbekommen.
Was sind denn aktuelle Entwicklungen, die zu solchen Arbeitskämpfen führen?
Es gab in den letzten 20 Jahren so eine Entwicklung, die man als Ökonomisierung beschreiben kann in dem Bereich. Also das betrifft vor allem die Erziehung, auch ein bisschen die Bildung und den Pflegebereich. Und die Folgen dadurch sind vor allem ein sehr hoher Personalmangel und eine Erhöhung der Arbeitsintensität für die Beschäftigten. Die sind sowohl in der Kinderbetreuung als eben auch in der Pflege stark überlastet. Und das hat sich halt in den letzten Jahren enorm verschlechtert. Besonders in der Krankenpflege, da haben sich die Bedingungen so sehr verschlechtert. Also eigentlich schlimmer geht's jetzt schon nicht mehr. Und es wird auch immer mehr so gefährdend für die Patienten, dass da jetzt so eine Dynamik entstanden ist. Eine Dynamik, sich zu organisieren, eine Dynamik zu streiken. Und in der Krankenpflege sind zwei Sachen passiert. Also zum einen wurden feste Pflegepersonalregelungen abgeschafft 1997. Das heißt, es gibt keine Personalbemessung mehr in den Krankenhäusern. Und zum anderen wurden 2003 die Fallkostenpauschalen eingeführt in den Krankenhäusern. Und das hat eben zu dieser starken Ökonomisierung beigetragen. Also Fallkostenpauschale heißt, dass Krankenhäuser nicht mehr bedarfsdeckend bezahlt werden von den Krankenkassen und den Ländern, sondern dass Fälle bezahlt werden. Also Diagnosen und Behandlungen bekommen eine bestimmte Pauschale und entweder kann das Krankenhaus eben damit sozusagen die Kosten decken oder es kann sogar im besten Fall Gewinne machen, wenn es sich auf bestimmte Behandlungen spezialisiert oder auch eben Verluste machen. Und früher gab es diese Gewinn-Verlust-Sache gar nicht, sondern es wurde einfach eine Bedarfskostendeckung gemacht. Was die Krankenhäuser ausgegeben haben, haben sie halt auch wieder bekommen. Und das hat dazu geführt, dass Krankenhäuser eigentlich die ganze Zeit sparen müssen. In den letzten Jahren wurde eben vor allem an der Pflege gespart. Also seit den 90ern gibt es extrem mehr Fallzahlen, also mehr Patienten, die behandelt werden und auch kompliziertere Behandlungen, auch intensivere Behandlungen. Und gleichzeitig gab es einen Rückgang der Pflegekräfte.
Kannst du beschreiben, wie haben die Streiks dann konkret begonnen und wie wurden sie organisiert?
Aufgrund dieses Personalmangels, der sich also seit Anfang der 2000er vor allem entwickelt hat und der inzwischen recht eklatant ist. Also Verdi schätzt, dass es in den Krankenhäusern einen Personalmangel von 160.000 Beschäftigten gibt und die Pflege nimmt davon halt so ungefähr die Hälfte ein. Also 75.000 Vollzeitstellen fehlen da eigentlich, um eine gute Pflege abzudecken. Und ja, das führte jetzt also zu so einer Dynamik und zu mehr Organisierung und das fing eigentlich an in der Charité im Uniklinikum in Berlin. Da haben es die Beschäftigten geschafft, 2015 einen Tarifvertrag für mehr Personal zu erstreiken. Und das ist relativ einmalig in der Geschichte des deutschen Arbeitskampfes, weil das erste Mal überhaupt das Thema Personal Inhalt von einem Tarifvertrag wurde. Es gab vorher halt gesetzliche Regelungen im besten Fall, aber in Tarifverträgen ging es nie um eine Personalbemessung. Und das hat die Charité erreicht, also die Beschäftigten, gegen massiven Widerstand. Also es wurde erst von der Charité auch geklagt und gesagt, nein, Personalbemessung kann kein Inhalt von Tarifverträgen sein. Und am Ende hat aber das Berliner Arbeitsgericht dem Streik zugestimmt, also dem Arbeitskampf, und gesagt, ja, die Charité muss über diese Frage verhandeln. Nicht unbedingt wegen der Patienten, sondern weil eine zu geringe Personalbemessung die Beschäftigten gefährdet. Also sozusagen ist der Inhalt im Tarifvertrag der Gesundheitsschutz der Beschäftigten, und unter diesem Punkt kann eben diese Personalfrage behandelt werden. Genau, und als das dann klar war, dass für mehr Personal gestreikt werden darf, hat die Charité 11 Tage unbefristet gestreikt, 2015. Das hat 4 Jahre gedauert, also in einem 4-jährigen Prozess haben sie immer mehr Leute mobilisiert, immer mehr Beschäftigte da auch involviert und eben auch diesen rechtlichen Streit geführt. Und dann endete das in einem unbefristeten Streik von 11 Tagen. Der Vorteil, den die Krankenpflege hat gegenüber Kitas oder auch der Altenpflege, ist, dass das einen enormen Verlust bedeutet für die Krankenhäuser. Also die Charité hat am Tag 500.000 Verlust gemacht durch diesen Streik, weil eben diese Fallkostenpauschalen dann nicht mehr gezahlt werden. Der zweite sehr interessante, weil sehr innovative Punkt dieses Charité-Streiks war, dass die Streikstrategie erneuert wurde. Es wurde sozusagen eine neue Streikstrategie erfunden. Bis dahin hatten immer nur OP und Anästhesie gestreikt. Und jetzt wollte die Charité halt versuchen, dass auch andere Stationen mitstreiken können, also alle Krankenpfleger. Und das hat sie gemacht, indem sie eine sogenannte Notdienstvereinbarung mit der Charité-Leitung vereinbart hat, gesagt hat, okay, wir sagen euch eine Woche, bevor wir streiken, welche Stationen und welche Betten wir schließen möchten, und ihr müsst euch darum kümmern, dass die Betten dann leer sind, dass also nicht neue Patienten kommen, sondern dass eben OPs abgesagt werden, beziehungsweise auch manchmal dann noch in andere Häuser verlagert werden. Und dadurch konnten eben 20 Stationen komplett geschlossen werden und ein Drittel der Betten wurde bestreikt, also war frei. Das war halt sehr erfinderisch für so ein Krankenhaus, weil eben sehr viele Kollegen sich beteiligen konnten, und der Streik war erfolgreich. Also es wurde eben der erste Tarifvertrag für mehr Personal erkämpft. Und es gab auch noch so einen besonderen Punkt. Es gab nämlich in der Charité neben der Tarifkommission so ein Delegiertenplenum, wo von jeder Station immer ein Delegierter kam und zusammen besprochen wurde, wie es weitergeht. Also es gab so eine Demokratisierung des Arbeitskampfes durch die Beschäftigten selbst.
Du hast jetzt gerade schon beschrieben, dass dann teilweise Betten nicht belegt werden in Krankenhäusern. Ich habe mich gefragt, was bedeutet es für den Streik, wenn er sich im sozialen Bereich abspielt, also wenn die Arbeit mit Menschen bestreikt wird? Ist das problematisch für die Organisation von Streiks? Wird es kontrovers diskutiert, dass sich der Streik auf Pflegebedürftige auswirkt?
Ja, also auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, ein großes. Die Krankenpflege hat es hier so ein bisschen leichter als die Altenpflege. Also bei der Altenpflege, man muss die Leute ja rund um die Uhr betreuen. Da kann man jetzt nicht einfach mal eine Station schließen oder so. Deswegen ist mir da auch noch nichts bekannt von zu neueren Streikstrategien, die dafür eine Lösung gefunden haben. Ähnlich ist es ja bei dem Kita-Streik so, dass die Kinder ja dann irgendwie anders betreut werden müssen, was auch ja immer diesen Unmut der Eltern hervorgelockt hat. Und in der Krankenpflege ist es auch so, dass es dann immer so Stimmen gibt, die sagen, ja, aber am Ende schadet der Streik dem Patienten. Die Charité hatte das damals dann so ein bisschen umgedreht, dass nicht der Streik die Patienten gefährdet, sondern der Normalzustand. Also das Prozedere bei diesem Betten- und Stationsschließungsstreik, wie ihn die Charité durchgeführt hat, da geht es nicht um Notfälle. Also wenn der Krankenwagen kommt mit einem Notfall, dann sagt nicht der OP, ja, nee, wir streiken ja. Also bei sozusagen im Grundgesetz steht die Gesundheit des Menschen dann schon über dem Streikrecht. Aber es gibt ja auch ganz viele Behandlungen im Krankenhaus, die eben nicht gleich gemacht werden müssen. Also wo Leute halt Termine haben und wo das Krankenhaus auch bestimmte Behandlungen aussetzen kann. Und um die geht es da sozusagen.
Du hast jetzt den Streik in der Charité beschrieben, der ja ein besonderer war und vor allem auch besonders erfolgreich. Was ist dann noch daraus hervorgegangen? Also hat das sich noch auf andere folgende Streiks ausgewirkt oder was hat das dann noch in Bewegung gebracht?
Das ist eine sehr wichtige Frage, weil tatsächlich hat das für deutsche Verhältnisse eine relativ große Bewegung nach sich gezogen. Also es gab jetzt vor allem über den Sommer vor der Bundestagswahl den Plan von Verdi, die sich jetzt so ein bisschen der Sache angenommen haben, nachdem von den Beschäftigten selbst da immer mehr Interesse daran bekundet wurde oder auch die Notwendigkeit ausgesprochen wurde, dass sich da was ändern muss, hat Verdi eine bundesweite Kampagne gestartet, die sogenannte Tarifbewegung Entlastung, also Entlastung für die Pflege. Und daraufhin hat es jetzt im September, Oktober mehrere Warnstreiks in verschiedenen Kliniken gegeben, die alle die Arbeitgeber zu Verhandlungen aufgerufen haben für mehr Personal. Und das hat sich sozusagen ausgeweitet auf diverse Krankenhäuser. Es finden sehr viele Verhandlungen statt, also Verhandlungen für einen solchen Tarifvertrag. Meines Wissens wurde noch kein weiterer unterschrieben, aber es gibt in vielen Kliniken Verhandlungen. Und es hat eben auch die Organisierung und auch so eine selbstständige Organisation von Pflegekräften zugenommen. Das ist gerade in der Pflege sehr interessant, weil Arbeitskämpfe da lange Zeit nicht so richtig angekommen waren. Weil es eine Arbeit ist, die mit Menschen arbeitet, sind Pflegekräfte erstmal nicht so, dass sie sich um ihre eigenen Interessen so richtig bemühen, sondern eher um das Wohl der Patienten. Und da haben lange Zeit Pflegekräfte sich nicht getraut, sich da auch einzusetzen, damit ihre eigenen Bedingungen besser werden. Also die haben da auch ein hohes Berufsethos und lösen das dann individuell, also erhöhen halt ihre Arbeitsintensität, machen schneller, machen Überstunden und opfern sich so auf. Und also damit zusammenhängt halt auch, dass so 80% der Pflegekräfte sind Frauen. Bei der Altenpflege ist es nochmal höher, da sind es 86%. Und da fehlte auch, glaube ich, lange so ein Mut, sich zusammenzutun und da was zu verändern. Und das ist halt so in den letzten Jahren so ein bisschen aufgebrochen.
Du hast ja gerade schon erwähnt, dass wirklich ein sehr großer Teil Frauen sind, die in Pflegeberufen arbeiten. Über 80%, das ist ja schon immens. Deswegen fragen wir uns natürlich auch, warum ist es denn gerade auch ein feministischer Kampf, sich in der Care-Arbeit zu engagieren oder in der Sorgearbeit?
Also in der Krankenpflege weiß ich die Zahlen gerade nicht ganz genau. In der Altenpflege sind es 86% Frauen, die da arbeiten. In den Kitas ist es seit 1990 bei 97%. Also da hat sich auch gar nichts verändert. Traditionell sind diese Care-Tätigkeiten mit Frauen assoziiert und weiblich konnotiert. Also es geht ja da um Betreuung von bedürftigen, abhängigen Personen. Es geht auch viel um körperliche Sachen, um Körperflüssigkeiten und auch eben immer geht es um Beziehungsarbeit. Also ist man irgendwie in einer Beziehung zu einer anderen Person. Alles das ist halt klassisch weiblich und immer noch reproduziert sich natürlich, dass Frauen das öfter machen, sei es jetzt als Lohnarbeit oder sei es halt auch im Privaten. Also auch jetzt zum Beispiel die Betreuung von Pflegebedürftigen, die privat geleistet wird, wird zu dem größten Teil von Frauen geleistet. Und ja, bei Kindererziehung ist es dasselbe. Insofern ist es eben schon so ein feministisches Thema, weil Care-Arbeit immer noch von Frauen geleistet wird. Und dadurch sind die Arbeitskämpfe, die in dem Care-Bereich geführt werden, natürlich auch irgendwie feministisch, weil sie... Also dann geht es halt um bessere Arbeitsbedingungen für Frauen, um eine höhere Anerkennung von diesen Sorgearbeiten. Aber auch wenn es um eine Erhöhung von Lohnen geht, dann geht es um eine Verbesserung der ökonomischen Situation von Frauen. Damit betrifft es dann natürlich auch die Lebensbedingungen von Frauen.
Wenn man jetzt halt sich diese Streiks und diese Kämpfe anschaut, was ist eigentlich das Ziel davon? Einmal natürlich das ganz realistisch, hast du schon beschrieben, da geht es um die Lebensbedingungen. Aber wenn man es auch utopisch beschreibt, wenn man sich eine bessere Gesellschaft wünscht, was muss sich da eigentlich ändern, gerade bei dieser Aufteilung dieser Arbeit oder auch in unserem Bild von dieser Arbeit, also alles, was damit zusammenhängt halt letztendlich.
Das ist eben so das sehr Interessante überhaupt an diesen Diskussionen über Care-Arbeit, also die zum Beispiel in so einem bundesweiten Care-Revolution-Netzwerk geführt werden, als auch in den Arbeitskämpfen. Da wird ja auch immer ein bisschen mehr verhandelt als jetzt nur Personal oder nur mehr Lohn oder nur mehr Anerkennung, sondern es gibt immer wieder Sachen, die darüber so hinausgehen. Also weil Care-Arbeit eben eine sehr wichtige Rolle spielt in der Gesellschaft. Alle haben irgendwie erstmal damit zu tun. Das ist so ganz grundlegend. Also entweder arbeitet man in dem Bereich als Lohnarbeit oder man hat eine Familie, Kinder, dann ist man auch viele Stunden am Tag mit Sorge für andere auch beschäftigt. Alle müssen irgendwie mal Care-Arbeit in Anspruch nehmen, also schon, wenn sie geboren werden und dann spätestens im Alter. Das heißt, irgendwie tangiert es auch alle. Das ist erstmal was sehr interessant ist, weil dadurch sich Kämpfe und Diskussionen so ausbreiten können. Und man darüber auf so allgemeine Fragen kommt, also wie können menschliche Bedürfnisse befriedigt werden eigentlich? Dann kommt man auf die Frage, ja, warum geht das in der Gesellschaft gerade nicht so gut? Also warum sind eigentlich alle permanent überfordert und die Krankenhäuser können keine gute Pflege mehr leisten? Die Kita-Erzieherinnen sind überfordert, Familien sagen, Arbeit und Familie lässt sich schlecht vereinbaren, also überall fehlt es halt an Zeit und diese Frage, wie man das anders organisieren könnte, die berührt immer auch die Frage, in was für einer Gesellschaft wir überhaupt leben. Und in diesen Kämpfen und Diskussionen kommt man halt zu sehr allgemeinen Fragen oder kann auch bestimmte Kritiken radikalisieren. Also jetzt zum Beispiel in dem Krankenpflegestreik ging es schnell immer darum, dass Gesundheit keine Ware sein darf. Und in diesem Care Revolution Netzwerk, was verschiedene Initiativen, die irgendwie in dem Care-Sektor tätig sind, vernetzt, da geht es um die allgemeine Frage, wie menschliche Bedürfnisse am besten gesellschaftlich befriedigt werden können. Und das geht halt immer einher mit einer Kritik an dieser Gesellschaft. Und was da eben die Kritik auch ist, die vor allem in den letzten Jahren gekommen ist, ist ja, dass die Bedingungen für Sorgearbeit sowohl im Privaten als auch im Öffentlichen schlechter geworden sind. Also allgemein die Bedingungen für Reproduktionsarbeit, aber auch überhaupt für die ganze Reproduktion der Lohnabhängigen ist schwieriger geworden. In Deutschland geht es in mancher Hinsicht noch, aber es gibt ja so eine allgemeine Tendenz, die ja auch mit Neoliberalismus beschrieben wird, dass Löhne gesunken sind oder zumindest, dass es einen Reallohnverlust gab, dass der Sozialstaat abgebaut wurde und dass auch der Ausbeutungsgrad der Lohnabhängigen sich erhöht hat. Das heißt, es gibt sowohl weniger Zeit für Sorgearbeit als auch weniger finanzielle Ressourcen. Oder die einen haben keine Zeit und die anderen haben kein Geld, so könnte man es vielleicht auch sagen. Und dann ist natürlich die Frage, warum ist das eigentlich so? Also warum gibt es trotz des gesellschaftlichen Reichtums so wenig Zeit? Und wie müsste halt die Gesellschaft anders eingerichtet sein, um auch genügend Fürsorge und Sorge bereitzustellen? Und da hat dieser Ansatz der Care Revolution und dieses Care Revolution Netzwerks schon relativ radikale Forderungen. Also, dass sie halt sagen, okay, wir wollen eine Gesellschaft, die halt an den menschlichen Bedürfnissen orientiert ist und ihre Institutionen und ihre Produktion auch danach ausrichtet, die eben nicht zum Zweck die Kapitalakkumulation hat, sondern eine solidarische Gesellschaft. In dem Zusammenhang haben sie dann schon auch konkretere Forderungen, die da so hinführen sollen, die ich für relativ sinnvoll halte. Sowas wie, dass eben die Daseinsvorsorge wieder kommunalisiert werden soll, also von der Privatisierung zurückgenommen werden soll, in die Verantwortung der Kommune und damit auch raus aus diesem Wettbewerb. Dann sind sie für so eine Arbeitszeitverkürzung, damit privat auch mehr Zeit ist, um Sorgearbeit genügend zu leisten. Und dann gibt es auch Forderungen für eine Demokratisierung von Betrieben, also dass sich zum Beispiel Kitas auch selbst organisieren sollen und es damit so eine Demokratisierung der Strukturen gibt. Aus feministischer Perspektive ist dann natürlich auch wieder interessant, wenn es um die Frage geht, wie Care-Arbeit auch anders organisiert werden kann, mit mehr Zeit und auch kollektiver, dass damit natürlich auch verbunden ist, die Frage, wie kann die vergeschlechtlichte Arbeitsteilung, die ja immer noch relativ stark ist, aufgebrochen werden. Das werden dann auch so Diskussionen, würde ich sagen, also wo man diese Care-Debatte dann auch weiterhin entwickeln kann oder auch hintreiben sollte. Also die Frage, wie kann Sorgearbeit kollektiver organisiert werden, also dass das nicht so im Privaten und Stillen und dass Leute damit so alleine gelassen werden, und andererseits, wie werden da alle mit eingebunden, also sozusagen mehr Leute und eben auch nicht nur Frauen, sondern alle gemeinsam.